So, wir haben uns die letzte Zeit einigermaßen ausführlich über Projekt 1 unterhalten und seine Bedienung, sagen wir mal, die verschiedenen Eingabemöglichkeiten, die es bietet und auch was es tut, wo etwa sein Anwendungsgebiet liegen könnte. Und ich möchte das eigentlich ergänzen durch ein praktisches Beispiel. Ich hatte erst gar nicht daran gedacht, dass ich bin angeregt worden durch Sie, als Sie das letzte Mal sagten, Sie wollten versuchen, andere Klänge mit einer Projekt 1 produzierte Struktur einzusetzen. Und genau das habe ich selber einmal gemacht. Und nehme ich an, wie die Holländer sagen, dass sie damit das Gras vor den Füßen wegmähen. Kann ich doch dieses Produkt, was ich seinerzeit, oder was mir seinerzeit plötzlich vorgekommen ist, das muss ich mal sagen, Ihnen vorzustellen. Es war so, wir hatten im Institut für Sonologie einen Schweizer Mitarbeiter, Werner Kegi. Hat jemand von ihm gehört? Nein? Ich frage aus konkreten Gründen, okay, das ist doch nicht nötig. Er ist Komponist, er hat seinerzeit während der Weltausstellung, was ich damals in Japan, den Schweizer Pavillon, glaube ich, Musik gesehen. Er ist einer der ersten Mitarbeiter gewesen am Club de Recherche in Club de C. Ja, am Frankfurt, am Pariser Rundfunk, wo die konkrete Musik gemacht wurde, war noch Mitarbeiter für einige Jahre, hat in der Schweiz mitgearbeitet, ich glaube in Genf oder irgendwo in einem Studio, das weiß ich jetzt nicht so genau. Jedenfalls kam er später mit einem Forschungsstipendium nach Utrecht, um dort seine Arbeit fortzusetzen. Er hat ein Buch geschrieben, sehr altes Buch schon, mehr als Anfangszeit der elektronischen Musik, unter dem Titel Was ist elektronische Musik? Ein Buch, was, sagen wir mal, in Fachkreisen mit Leuten, die sehr speziell mit elektronischer Musik beschäftigt sind, vor allem auch historisch, durchaus bekannt. Merkwürdigerweise steht in dem Buch über elektronische Musik gar nicht mal so schrecklich viel, sondern viel mehr über menschliche Sprache und menschlichen Gesang. Das ist offenbar sein Hobby, sein, was ihn besonders fesselte. Er ist auch ein sehr guter Klarinettenspieler vom Beruf, also ein Musiker, aber gleichzeitig mit einer sehr gründlichen wissenschaftlichen Ausbildung, mathematische Logik und solche Sachen, Musikwissenschaft, daran hat er seinen Doktor gemacht. Er kam nach Utrecht und wollte dort versuchen, sagen wir mal, die Bedingungen der menschlichen Sprache, des menschlichen Gesanges zu formalisieren. Und hat das zunächst im analogen Studio ausprobiert. Wir hatten phasengekoppelte Generatoren, die für solche Zwecke außerordentlich nützlich sind. Wir hatten auch einen sehr guten Physiker im Institut, außerordentlich musikalisch begabt, aber seine Zeit ist eigentlich Physiker, nicht gerade Akustiker, aber jedenfalls gleichzeitig guter Mathematiker, der dann ihm geholfen hat. Dieser Kegi hat dann ein Verfahren erfunden, das er Vosin nennt. Ist das ein Begriff?
Bitte
schon mal gehört.
Ja.
Das schreibt sich V-O-S-I-N.
Ja.
Ich kann jetzt vielleicht mal... Moment, ich wollte da auch etwas später zurückkommen. Das steht für Voice Simulation. Also die künstliche, also Beschreibung, die formalisierte Beschreibung von Sprachklängen. Ich komme darauf später zurück und wir werden über das sogenannte Vosim-Signal gleich sprechen. Wenn Sie etwa diesen Begriff Vosim im Internet anklicken, dann kriegen Sie Seiten voll mit Informationen. Auch wenn Sie Werner Kegi anklicken, nur bei Werner Kegi müssen Sie aufpassen, er ist nämlich ein Onkel. Und der ist Historiker. Und der ist viel berühmter. Und den kriegen Sie wahrscheinlich die ersten Dinge dran. Aber wenn das Wort Vosim vorkommt, dann ist es nicht sein Onkel, der wirklich den Jakob Burckhardt-Preis bekommen hat, vor einer Reihe von Jahren. Dann der Vosim dabei steht, dann ist unser Werner Kegi. Er hat dann mit diesem Vosim-Signal noch zwei Computerprogramme gebaut. Das eine heißt MIDIM, das soll bedeuten, soll es denn heißen? Hat mit MIDI nichts zu tun. Vergiss, wenn wir gleich nicht einfach nur für diese Abkürzung stehen. Das N jedenfalls immer nicht steht für Musik. Und es gibt ein anderes System, das heißt Midil, und das L steht dann für Language. Das wollte ich Ihnen nur vorausschicken, denn ich möchte auf das Rose und gleich später noch zurückkommen. Hier nur so viel. Man braucht eigentlich für die Sprachgeneration und in diesem System wenigstens zwei von solchen Generatoren. Was ich noch eben vergessen habe einzuschieben, diese ursprüngliche analoge Entwicklung im Studio hat dann endlich sein Ziel gefunden in Hardware-Generatoren. Nein, zunächst in einem Computerprogramm, sodass also diese Schreibung dieses Signals mit Hilfe eines Computerprogramms erfolgen konnte. Dann allerdings war es so, dass in den Jahren, wo das stattfand, doch die Computer relativ nicht so flott waren wie heutzutage. Man musste eigentlich in Real-Time arbeiten, weil Speicherplatz damals zu teuer war. Aber in Real-Time hatte wieder seine Grenzen darin, dass die Computer nicht so schnell waren heutzutage. Man konnte also von einem Sample zum nächsten nicht so viel rechnen. Und das war manchmal wirklich ein Kampf von Mikrosekunden, um eine bestimmte Programmierschleife, eine Programmschleife innerhalb dieser Zeitgrenze zu kriegen, sodass aus dieser Schleife wirklich, je nachdem, was die Samplefrequenz ist, dann also, wenn es nur 10.000 Hertz war, aber jedenfalls 10.000 Mal in der Sekunde, dann da so ein neues Sample zu produzieren. Das war das Problem und deshalb wurde dann von unseren Technikern im Institut Hardware-Rosengeneratoren gebaut, wo diese gesamte Programmatur in Mikroprogrammierung bereits in diesen Lehrern enthalten war und die standen dann in den Studios, die haben wir auch auf Bestellung für andere Kunden gebaut, die waren teuer damals, sogar weiß ich noch. Kurzum, und ich dachte, dass für meine Interessen, also die Arbeit an Projekt 1 und an Projekt 2, es auch so nicht nützlich wäre, solche Generatoren für die Klangproduktion zu haben. Denn sonst war eigentlich kaum etwas sinnvoll Steuerbares im Studio, vor allem aus dem normalen Studioapparat. Aber die kann man nicht so ohne weiteres dann mit Projekt 1 ansteuern. Und darüber habe ich dann mit diesem Herrn Kegi ein Gespräch und auch ein Problem gehabt, denn er war nicht dafür. Er fand, wir konnten uns nicht einigen, ob der Wosim dann eigentlich untergeordnet werden muss, dem Projekt 1 oder Projekt 1 untergeordnet werden muss, der Wosim. Und weil er dann mit seinen eigenen Komponierideen auch noch da war, was dann im Meeting geendet ist, die ich gerade erwähnt habe. Auf die Damen wurden eigentlich nicht geeinigt, aber ich habe dann einfach, weil ich doch Generatoren haben wollte, meine Technikerin wollte. Ich fragte, man könnte mir nicht Generatoren bauen, 6 Stück, mehr brauche ich nicht, für Projekt 1. Denn mehr als 6 Töne gleichzeitig werden sie sowieso nicht produziert. Kann ich 6 Generatoren von euch haben? Dann haben sie hin und her überlegt und gesagt, ja, dann machen wir eine vereinfachte Version von Wosim-Generatoren. Und dann habe ich also 6 Wosim-Generatoren bekommen und ich habe das Projekt 1 daraufhin entsprechend umgebaut, nicht umgebaut, aber so ergänzt, dass man innerhalb des Rahmens von Projekt 1 auch diese 6 Wosim-Generatoren steuern konnte. Also die erforderlichen Daten, denn dieses Signal erfordert eine Reihe von Variablen, die man vorher eingeben muss, um das Signal zu erhalten, was man haben will. Das konnte man alles im Rahmen von Projekt 1 damals tun und das war damals eigentlich eine ganz schöne Angelegenheit. Wo sich also tatsächlich darum handelt, mit Hilfe von Projekt 1 Klänge darzustellen, zu erzeugen, die der Projekt 1 Partitur folgen, aber selbst in Projekt 1 eigentlich nichts zu tun haben, wohl aber auch auf algorithmischen Wege entstanden sind. Insofern ist in dieser Komposition, die wir gleich hören werden, meine Bedingung erfüllt, dass man unter algorithmischer Komposition verstehen könnte, ein Stück, das tatsächlich ganz und gar algorithmisch zustande kommt, ohne weitere Hilfsinstrumente. Das heißt, der Komponist gibt Ideen ein, die algorithmisch zu einer Partitur verarbeitet werden. Der Komponist gibt eine Beschreibung ein für eine Reihe von Wosim-Signalen, die dann im Augenblick der Generation tatsächlich erst erzeugt werden aufgrund der algorithmischen Beschreibung. Wie dieses Wosim-Signal aussieht, was man damit machen kann, darüber reden wir dann gleich hinterher. Wir folgen einfach zunächst mal dieses Stück vorführen. Ich wollte eigentlich dieses Stück überhaupt nicht machen. Die Sache lag ganz anders, das ist eine kleine Anekdote, die ich euch erzählen kann. In der Volksbankschule in Essen wurde seinerzeit ein Kursus abgehalten in Projekt 1. Der damalige und auch heutige Leiter des dortigen elektronischen und Computermusikstudios, Dirk Reitz, möglicherweise dem einen oder anderen den Namen nach bekannt, hat seinerzeit seine Studenten aufgefordert, mit Projekt 1 Stücke zu komponieren. Er wollte das Projekt ganz bekannt machen. Er hat gesagt, das ist ja eine Musikakademie, also da gibt es Kompositionsstudenten, die sollten versuchen, damit etwas zu komponieren. Das haben sie gemacht. Und nachdem sie das gemacht hatten, wurde ich eingeladen, um zu einer Schlusszusammenkunft auch noch meinen Senf dazu zu geben, sozusagen. Das war öffentlich ein Konzert, wo alle Stücke aufgeführt wurden, also von mit Instrumenten, die mit diesem Programm komponiert waren. Und ich dachte, ich müsste eigentlich für meinen eigenen Beitrag, für meinen Vortrag, irgendein Musikbeispiel haben. Und habe dann versucht, mit diesen Sektorengeneratoren und Projekt 1 ein Beispiel zu liefern, das meinen Vortrag illustriert. Das war eigentlich der eigentliche Anlass. Und ich habe das ein bisschen herumprobiert und fand plötzlich etwas, was mein Interesse erregte. Dann habe ich das ein bisschen ausgebaut und schließlich laufen lassen, um einfach dieses Musikbeispiel auf Tonband zu haben. Ich habe dieses Stück dann Output genannt, weil es das ist, was es ist. Es kam mir als Output entgegen, ich hatte es nicht eigentlich als Komposition geplant. Aber da nun einmal Projekt 1, ob es will oder nicht, immer ein Stück macht, mal besser, mal weniger gut, das hängt doch von Umständen ab. Das ist letztendlich doch von mir, aber ich habe eigentlich nicht recht, dass meine eigene Komposition erkennen wollen, weil ich an dieser Geburt so eigentlich so unbeteiligt war, eigentlich weil als Zufallsereignis auf mich kam. Ich habe es halt deshalb auch gut gemacht. Das ist die kleine Geschichte, die da drum rum ist. Wir hören sich einfach mal an, es ist eine bestimmte Art von Klänge, die Sie sich genauso gut durch völlig andere Klänge ersetzt denken können. Darum geht es in diesem Falle nicht. Also einfach als Beispiel dafür, dass hier keine Musikinstrumente spielen, sondern dass ein anderer Algorithmus vorhanden ist, der dann die Klänge tatsächlich erzeugt. Ich wollte noch mal eben gucken, das ist immer lustig, sich ein bisschen auf die Zeit einzurichten. Das ist aber 12,5 Minuten, aber das wird ja noch zu lange sein.
Thank you.
Wegen der Kuriosität halber habe ich Ihnen das gezeigt, wenn ich heute die Gelegenheit hätte, mit diesem Instrumentarium zu arbeiten, würde ich wahrscheinlich versuchen, regelmäßig ein Stück zu komponieren. Da käme auch ein ganz anderes raus als hier rein. Was ist eigentlich für mich. Nein, ich muss so sagen, diese 16 Autoren wollte ich nicht haben, um da Stücke zu machen in diesem Sinne. Und wie gesagt, die ist auch nur eigentlich so rausgerutscht. Und das ist vielleicht ganz nett als Demonstration. Was ich eigentlich wollte, ist, ein Testinstrument zu haben, damit der Komponist die Gelegenheit hat, die Eingabedaten, die er dem Projekt 1 mitgegeben hat, zu testen, ehe er sich die Mühe macht, einen vollständigen Output, also papierenden Output umzusetzen in eine Instrumentalpartitur oder was immer er sonst damit vorhat. Man wird sich wundern, dass hier die Klänge doch einander überlagern, was nach dem eigentlichen Projekt 1 System nicht möglich ist, weil die Akkorde eigentlich aufeinander folgen und ein Akkord nicht länger sein kann, als bis zu dem Augenblick, wo der nächste anfängt. Ich habe zu diesem Zweck, vielleicht kann ich das grafisch ein kleines bisschen deutlich machen, obwohl sehr, sehr schwierig. Ich will eben aber eben angeben, was ich schon gesagt habe, um damit Sie das eben geschrieben sehen. Der Name dieses war Werner Kegi und das Wosensystem heißt so, oder das Wosensignal, ursprünglich also als Computerprogramm vorhanden und wahrscheinlich auch jetzt noch irgendwo, und dann als Hardware-Generator, als Computerprogramm ist es viel billiger. Und ich würde denken, man könnte sich heute hinsetzen und etwa in für C-Sound oder so dieses Wosensignal zu programmieren, das ist gar keine aufwendige Angelegenheit. Ja.
Und diese Hardware-Generatoren waren auch digital oder analoge Generatoren?
Was digital?
Diese Wosim-Generatoren, diese Hardware-Generatoren.
Die waren digital?
Die waren digital. Ja. Und das ist eine Art FM-Synthese, sowas in der Richtung oder vom Klang her?
Nee, ich komme gleich noch darauf, um das näher zu erläutern. Wenn Sie einen Augenblick Geduld haben, dann kriegen Sie genau darauf eine Antwort. Folge eben nur zu diesem Stück Output der Reihenfolge sagen. Es gibt 6 Generatoren und ich habe infolgedessen auch 6 gewissermaßen 6 Kanäle mir vorgestellt, also mal 3, 4, 5, 6. Und wenn jetzt, sagen wir mal, zunächst ein Akkord kam von 3 Tönen, dann wurden diese 3 Töne willkürlich, zufallsmäßig über diese Kanäle verteilt, sagen wir mal so und so. Und dann kommt ein nächster Akkord, der hat vielleicht nur 2 Töne, da wurden zunächst mal gesucht, ob es freie Kanäle gibt, die noch nicht besetzt sind, die bekommen dann meinetwegen hier. Da kommt vielleicht ein 4-Ton-Akkord. Für den es tatsächlich noch ein paar freie Töne, ein paar freie Plätze gibt, diese beiden. Und die anderen beiden sind schon besetzt, da werden also beliebig 2 andere gewählt, sagen wir mal dieser hier und dieser hier. Und so geht das weiter von Akkord zu Akkord. Jetzt hat dieser Ton die Möglichkeit, bis hier hinzuklingen. Länger kann er nicht ausgehalten werden. Dieser hier kann nur bis dahin gehen, dieser hier kann wiederum nur bis dahin gehen. Für diesen hier ist die Länge noch unbestimmt. Für diesen ist der auch noch unbestimmt und für diesen übrigens auch. Das heißt, ich habe den Komponisten da was die Gelegenheit geben zu sagen, ein Akkordton soll entweder so kurz sein, wie der Komponist angibt, das heißt innerhalb der Dauer, die überhaupt in dem Kanal noch frei ist, und wie gesagt, die Kanalbesetzung, die ist dem Zufall unterworfen. Der Klang kann aber auch irgendeinen Zufallswert haben zwischen dem Minimum, was der Komponist setzt, sagen wir 20 Sekunden oder irgendetwas, und dem nächsten Toneinsatz, sodass dieser Zwischenraum tatsächlich ausgefüllt wird. Eine andere Möglichkeit ist die, dass man, das wäre dann das Maximum, was jemand zur Verfügung steht. In Wirklichkeit natürlich hat so ein Ton, zum Beispiel, ja, habe ich in diesem Schema dafür ein Beispiel. Ja, ich sehe, das geht zum Augenblick nicht so. Ich habe mich auch darauf eigentlich vorbereitet. Jedenfalls gab es eine ganze Reihe von Optionen, um zu sagen, dass ein Ton die Minimumdauer hat, die Maximumdauer hat, oder zwischen Minimum und der eigentlich in der Partitur stehenden Dauer, die gibt es ja auch noch, oder zwischen der in der Partitur stehenden Dauer und dem Maximum. Und Maximum ist eben dann, wann in diesem Kanal wieder ein Ton kommt, und das kann ja tatsächlich eine ganze Ecke weg sein, oder zwischen Minimum und Maximum und so weiter. Es gab ja eine ganze Latte von solchen Optionen, die der Komponist wählen konnte, und zwar für jedes Instrument. Ich habe für dieses Stück einfach eine ganz normale Default-Partitur genommen für die neuen Instrumente, die damals als Default-Wert erschienen, und dann neun Bose-Instrumente dafür deklariert oder programmiert, die Eingabedaten dafür gegeben und dann die Sache ablaufen lassen und dann später eigentlich nur noch an den verschiedenen Klangfarben ein bisschen modelliert, um ein Resultat zu erzielen, das so ein bisschen über diese Möglichkeiten informiert. Was ich einschränkend sagen muss, dieses Beispiel, was wir gehört haben, soll nicht zeigen und zeigt auch nicht alle Möglichkeiten, die Projekt 1 bietet, das ist nicht möglich. Keineswegs auch alle Möglichkeiten, die mit einem Bose-Generator erzeugt werden können. Und schon gar nicht dasjenige, was Kemi eigentlich hier im Sinne hatte, nämlich um Sprache zu simulieren. Ich erinnere mich bei dieser Gelegenheit ganz alte Versuche, als ich, das muss Anfang der 50er Jahre gewesen sein, habe ich Professor Meyer Eppler in seinem Institut in Bonn an der Universität besucht. Das ist der Mann, der zusammen mit Herbert Eimert und Robert Meyer und dann auch schließlich dem Intendanten des Westdeutschen, damals noch des Deutschen Rundfunks, das erste Studio in Köln 1951 ins Leben gerufen hat. Meyer Eppler war außerordentlich musikalisch und an Musik interessiert, kam regelmäßig in die Sinfoniekonzerte. Im Übrigen aber natürlich hatte er den Job an der Universität in seinem Lehrstuhl für Informationstheorie und Kommunikationswissenschaften. Oder Kommunikationstheorie. Phonetik und Kommunikationstheorie, so hieß das damals. Später ist diese ganze Abteilung aufgeteilt worden, die eine ist in Köln und die andere liegt in Bonn, beide unter der Leitung dann seiner besten Studenten, die er damals hatte. Wenn Sie den Namen Elena Ungeheuer zufällig hören, als Musikwissenschaftler, das ist die Tochter eines Schülers von Meyer Eppler gewesen, der seinerzeit in Bonn war Meyer Eppler studiert und dann später Meyer Epplers Nachfolger gewesen ist, Professor Ungeheuer an der Bonner Universität, und die Elena ist seine Tochter geworden. Also so hängt das alles zusammen. Darum schreibt sie auch so gerne über elektronische Musik und diese ganze Geschichte. Sie verwaltet die Wissenschaft Nachlass von ihrem Vater und damit auch ein bisschen sozusagen das geistige Erbgut aus dieser Ecke. Meyer Eppler selbst hat ja ein Buch geschrieben über elektrische Klangerzeugung, das glaube ich 1949 schon erschienen ist in Bonn, und worin all die elektrischen oder elektronischen Schaltungen beschrieben werden, die man sowohl in der Radiotechnik, in der Nachrichtentechnik braucht, und von denen er meinte, dass sie auch für die musikalische Klangerzeugung nützlich sein könnten. Etwa Trautonium und die verschiedenen akustischen Sirenen, die es gab, alle Schaltungen, Ringmodulatoren oder was es gibt. Das steht alles in diesem Buch sehr hübsch drin. Jetzt wollte ich worauf hinaus eben sehen. Ja, ich besuchte Meyer Eppler im Institut in Bonn, und weil ich dachte, ich könnte dort vielleicht schon mal anfangen zu arbeiten und Klänge zu machen, was ja nicht ging, weil Bruno Modern an dem Augenblick gerade die geringe Arbeitsmöglichkeit besetzt hielt für ein Stück für Flöte und elektronische Klänge. Aber was mir damals auffiel, war ein Apparat, der zu wissenschaftlichen Forschungszwecken in seinem Institut aufgebaut war, zur Spracherkennung. Diese Probleme sind ja sehr alt. Wir lesen darüber heute, als wären es die neuesten Errungenschaften. Inzwischen ist das so weit entwickelt, dass das jeder in seinem Auto schon hat. Aber früher war das ja doch noch eine Wissenschaft in ihren Anfängen. Und da konnte dieser Apparat zunächst einmal eine Handvoll, vielleicht ein Dutzend verschiedener Klänge oder auch Worte erkennen. Und man konnte sich da vorstellen, dass das Mikrofon sprechen und wenn der Computer, ich weiß nicht, ob es ein Computer war, vielleicht war es eine analoge Schaltung, weiß ich nicht, richtig erkannt hatte, dann leuchtet da ein entsprechendes Lämpchen auf. Das war also die Kommunikation, die man mit diesem Apparat haben konnte. Also auf diese Weise bin ich seinerzeit mit Maya Eckler in Berührung gekommen. Das war eigentlich eine Abschweifung. Worauf ich weiterhin hinaus wollte, ist das Bose-Signal, was dann, glaube ich, jetzt hier an die Reihe kommt. Ich kann das mal versuchen, ganz schlicht und einfach darzustellen. Das sieht ungefähr so aus. Das ist so gewissermaßen das Urbild, die einfachste Form des Bose-Signals. Was Sie darin erkennen, ist auf der einen Seite ein sogenannter Sinus-Quadrat-Puls. Das heißt, dieses müssen Sie ungefähr lesen als die Nulllinie, denn alle Quadrate sind natürlich positiv. Ein Sinus-Quadrat-Puls und dahinter kommt eine Strecke, wo nichts ist. Das heißt, wir unterscheiden auf der einen Seite diesen Abstand von hier bis da, das ist, sagen wir mal, P, die Pulsdauer, in Millisekunden oder Mikrosekunden gemessen, wie immer Sie wollen. Dann gibt es hier eine zweite Strecke bis zum Ende dieses, das geht mit zum Signal. Ich weiß nicht, wie man das nennt, ich glaube, ich habe es mal M bezeichnet gesehen. Und dann gibt es natürlich hier dies hier, das ist A, das ist die Amplitude. Und das ist alles. Und dieses Ganze nennt man einen One-Shot. Das heißt, wir befinden uns hier nicht auf dem Frequenzgebiet, wo wir von periodischer Wiederholung reden. Wenn ich sage etwas auf 1000 Hertz, dann heißt das von vornherein, dass die Sekunde in 1000 gleiche Teile geteilt wird und 1000 Mal der gleiche Vorgang sich innerhalb dieser Zeit abspielt. Während hier von Zeit überhaupt nicht geredet, sondern höchstens von Dauer. Das heißt, wir befinden uns im Bereich der Zeit und nicht im Bereich der Frequenz. Das sind doch zwei ganz unterschiedliche Konzepte. Jetzt gibt es an diesem Signal eine Reihe von Variablen und darauf wirkt es eigentlich hinaus. Ich kann erstens die Amplitude variieren, also für die Amplitude angeben, wie groß sie sein soll, zwischen irgendwelchen Grenzwerten, die eingestellt werden müssen. Das hängt von der Bauweise des Generators und dem Programm ab. Das spielt jetzt auch keine Rolle. Den vollen Ausschlag, also was weiß ich, 32.000 meinetwegen, wenn wir in die Mehrzahl denken, und null gibt es die Amplitude zu regeln. Dann gibt es zu regeln die Dauer des Impulses selbst. Und dann gibt es schließlich auch noch anzugeben, wie lange die Größe n sein soll. Nun ist klar, wenn ich das jetzt tatsächlich periodisch wiederhole, was ich ja nicht zu tun brauche, oder was ich beschreibe, ist nur dies. Und wenn ich noch so ein Exemplar hinterher haben will, dann kann das in sämtlichen Größen bereits anders aussehen. Das braucht nicht dieselbe Amplitude zu haben, nicht dieselbe Größe P, nicht die Größe selbe M, das kann von allem anders sein. Das heißt, wir reden tatsächlich immer nur über diesen One-Shot. Wenn ich es aber dennoch periodisch tue, dann ist P plus M die gesamte Periodendauer. Das ist deutlich. Die Periodendauer, die sich dann wiederholt, wenn ich die zusammen beispielsweise 100 eine Millisekunde wäre, dann würde über eine Sekunde gesehen dann 1000 Hertz herauskommen, zumindest ein Klang mit der Grundfrequenz von 1000 Hertz. Allerdings sind diese beiden Größen gegeneinander verschiebbar. Das heißt, wenn ich jetzt P größer mache, bei der Gelegenheit aber M kleiner mache, sodass die Gesamtstrecke P plus M gleich bleibt, dann bleibt auch die Tonhöhe konstant. Aber was anderes ändert sich? Dadurch nämlich, dass dieser Sinus-Quadrat-Impuls sich in seiner Dauer bzw. in seinem Verhältnis zu der gesamten Periodendauer verändert. Und das ist nun das Merkwürdige dieses Signals, das kann man mathematisch beweisen, dass der Teil, den P einnimmt gegenüber P plus M, einem Oberton entspricht, der auf diese Weise eine größere Amplitude bekommt und auch die Ganzzahl, die Vielfache dieses Obertons mit erzeugt, sodass also das entsteht, was wir in der Akustik einen Formanten nennen, einen Formanten. Darauf läuft es hier eigentlich hinaus. Es ist selbst so, dass man das am Signal direkt sehen und auch sehr einfach bezeichnen kann, wenn die Größe P ein Drittel ist von M, dann kriegen Sie den dritten Oberton von B plus M. Dann ist das tatsächlich auch dann der dritte Oberton. Ist es nur ein Viertel der Gesamtstrecke, dann haben Sie den vierten Oberton. Und so weiter. Auf diese Weise kann man das Formantgebiet, was in dem endgültigen Signal dann verstärkt herauskommt, bestimmen und tatsächlich von einem One-Shot zum nächsten auch verändern. Von daher diese Klänge, die an Frequenzmodulation erinnern. Was es, wenn Sie so wollen, in einem allerdings das hinterlistige Sinne auch tatsächlich ist, bloß auf eine völlig andere Weise und aufgrund eines anderen mathematischen Konzeptes erzeugt. Jetzt ist es so, dass die menschliche Sprache im Wesentlichen definiert ist durch zwei Formanten. Für eine wirklich gute Spracherkennung und eine deutliche Sprachregulation braucht man eigentlich zwei Formanten. Daher auch mit dreien ist es sogar noch eleganter, kann man es noch schöner machen, aber zwei sind eigentlich ausreichend. Dem Herrn Tegi geht es seinerzeit um eine sogenannte Minimalbeschreibung, wie man mit den geringsten Mitteln einen Umstand, einen Zustand, in diesem Fall also sagen wir mal Sprache, beschreiben kann, ohne zusätzlichen Aufwand, der vielleicht nach einem gewissen Ganz beiträgt oder sonst wie die Sache verschönert, aber nicht eigentlich im bestimmten Sinne nötig ist. Also sagen wir mal mit dem geringsten Aufwand an Informationen, dennoch den gesamten Informationsgehalt, den man übermitteln will, auch tatsächlich übermitteln kann. Und zu diesem Begriff der Minimalbeschreibung gehört in diesem Fall auch, dass er sich auf zwei Formanten beschränkt hat, weil der dritte eigentlich schon ein Luxusformat ist, sozusagen, nach seiner Auffassung. Ich gebe jetzt tatsächlich wieder, ich selber habe auf diesem Gebiet nicht gearbeitet, aber bin doch viel mit ihm darüber in Kontakt gewesen. Ist es auch darüber publiziert, zum ersten Mal, glaube ich, in der Audio, wie heißt die? Also ein wissenschaftliches Blatt in Amerika, mir fällt der Audio Engineering Society, glaube ich, ist die Instanz, die in ihren regelmäßigen Publikationen, wie in vielen, vielen Jahrzehnten, muss ich sagen, den grundlegenden Aufsatz seinerzeit von Kegel und Tempelhas publiziert hat. Übrigens für denjenigen, den das interessiert und der mehr wissen will oder einfacheren Zugang haben will und sowas vielleicht zu Hause hat oder zumindest in der Bibliothek. Dann habe ich das jetzt vergessen. Kann ja nicht weg sein. Ja, gibt es auch einen Aufsatz in der Zeitschrift Interface? Die hat jetzt einen Titel. Früher war Interface der Haupttitel, was früher der Untertitel war, das ist jetzt der Haupttitel geworden. In Jahrgang 15 von 1986, da steht auch ein ausführlicher Artikel drin, also für denjenigen, der das interessiert. Insofern hatte Kegel selbst für seine eigene Arbeit immer zwei Generatoren nötig. Sie waren als solche auch mit unserem Computer, das war damals der PDP-15, programmiert, denn die Hardware-Generatoren waren in doppelter Auswertung vorhanden und die liefen natürlich parallel. Sie mussten denselben Grundton haben, nur auf demselben Grundton, also auf derselben T plus M-Periode, unterschiedliche Formanten ausbilden. Und auf diese Weise kann man zweiformantige Vokale sehr schön darstellen. Jetzt ist Folgendes, ich sagte, man kann diese Größen P, M und A, die kann man steuern, und zwar mit jedem beliebigen Signal, was Sie wollen. Die Steuerung kann Sinus sein, also ein regelmäßiges Auf und Ab. Auf diese Weise kann man Tremolo, Vibrato und alle solche Sachen erzeugen. Sie können es steuern mit einer Dreieckschwingung, mit einem Rechteckschwingung. Sie können es auch Zufallssteuern. Und wenn Sie solche Größen durch Zufall steuern, dann kriegen Sie rauschartige Klänge, die man braucht für die Zischlaute und Plosivlaute und derartige. Das heißt, das gesamte Arsenal der Sprachlaute, zumindest einer gewissen Sprachfamilie, und ich muss sagen, jetzt mit aller wissenschaftlichen Rücklichkeit, dass Kegel sich ausdrücklich auf die indogermanische Sprachfamilie dabei bezieht und keine Verantwortung übernimmt für alles, was außerhalb der indogermanischen Sprachfamilie ist. Jetzt, dadurch kann man sämtliche Vokale und Konsonanten erzeugen und auch all die Übergänge. Die Übergänge zwischen Konsonanten und Vokalen oder auch zwischen Konsonanten machen immer gewisse Schwierigkeiten. Weil er klar, weil eigentlich, ich will nicht gerade sagen, der erste, wie er bekannt geworden, der darauf mit Nachdruck hingewiesen hat, bei seinen allen Experimenten der Spracherkennung. So hat er beispielsweise auf Tonband sprechen lassen, den kurzen Satz Kunst und Kitsch. Und hat dann auf dem Tonband die beiden Ks abgetrennt und vertauscht. Und was kommt dann raus? Kunst und Kitsch. Also die beiden Ks, weil sie so stark beeinflusst sind von dem darauf folgenden jeweiligen Vokal, dass da ein Übergangsgebiet ist, in das man eigentlich nicht eingreifen kann. Man muss das von vornherein mit in die Konzeption aufnehmen und alle solche Konstellationen einzeln definieren. Das ist alles möglich. Ich sagte seinerzeit, als ich Gegen zum ersten Mal kennenlernte oder als er bei uns im Institut war, und wir uns also darüber verständigten, dass man mit Computerhilfe gegenwärtig solche Forschung unternehmen könnte. Das Einzige, was jetzt noch fehlte, was eigentlich sein müsste, meinte ich zu ihm, ist, wenn man morgens zur Tür reinkommt, dass der Computer sagt, guten Morgen, Herr Professor. Ja, sagte er, das muss es tatsächlich werden und das ist ihm auch gelungen. Nicht, dass der Computer imstande war, ihn zu erkennen. Es gibt ja heute Leute, die mit einem implantierten Chip rumlaufen und die Folge dessen durch jede Tür können, die sie erkennt und die für ihn aufgeht. Insoweit waren wir damals nicht, aber er hat jedenfalls außerordentlich eindrucksvolle Klangbeispiele erzeugen können, die ich leider nicht bei mir habe. Ich habe es zu Hause auf Tonband liegen, das könnte man ja nicht mal abspielen. Vielleicht gibt es irgendwo eine Quelle, wo man da drankommt, das weiß ich nicht. Jedenfalls hat er dann dieses selbe System auch ausgeweitet auf Instrumentklänge, Instrumentalklänge. Das erste, was er gemacht hat, war ein Fagott zu beschreiben auf diese Weise. Das geht wunderbar, man kann jeden Hornkitzer und alles damit fantastische simulieren und auf diese Weise auch perfekte Instrumentalklänge machen. Er hat dann seinerzeit, das erzähle ich noch eigentlich als Schluss dieser Anekdote, er hat dann seinerzeit dieses System kommerziell auswerten wollen. Und angeblich, ich kann nur wiedergeben, was mir berichtet wurde, ist es daran gescheitert, dass die gesamte akustische Industrie immer von einem Signal ausgeht, einem normalen akustischen Signal, was sowohl so positive wie negative Spannungswerte hat. Und als sie sagen, das ist ein Signal, das von ihr ausgegangen wird, dass so positive Werte hat, haben sofort abgehakt. Damit fangen wir gar nicht erst an, weil so ungefähr der Text ist. Angeblich ist es dadurch nicht zu ernsthaften Gesprächen hierüber gekommen, weil das doch eine Umstellung in der Denkweise gewesen wäre, die offenbar schwer fiel. Nun ist es natürlich so, wenn Sie so ein Signal durch den Verstärker schicken, dann kriegst du sofort eine Gleichstromkomponente und dann sind wir wieder da, wo wir hergekommen sind. Aber immerhin, dies eigentlich nur als Anekdote dabei. Jetzt ist es so, dass noch ein Element fehlt, was ich nicht erwähnt habe, denn das Bosum-Signal erlaubt noch eine Erweiterung. Und das ist diejenige, dass mehrere solcher Sinus-Quadrat-Impulse aufeinander folgen. Ich habe sie nicht besonders schön gezeichnet. Ich hatte eigentlich gemeint, dass sie gleich breit sein sollen. Worum es hier geht, ist, dass sie in der Amplitude abnehmen. Und das gibt eine zusätzliche Komponente in der Beschreibung von solchen Signalen, wobei für diese Abfallgröße, also die Differenz von einem Impuls zum nächsten, diesen kleinen Train, diese Abnahme, die ist ebenfalls in einem zahlenmäßigen Parameter zur Verfügung. Ja, und natürlich auch diese Größe M kann jederzeit verändert werden, wenn ich beispielsweise meinen Impuls lasse, wie er ist, und einfach die Größe M verlängere, dann heißt das auf der einen Seite, dass die gesamte Periode größer wird. Ich kriege also mit jedem Stück der Verlängerung eine Verlagerung der Frequenz, ich kriege ein Glissando nach unten. Gleichzeitig aber, da diese Größe P unverändert bleibt, schiebt sich der Formant nach oben, weil er im Verhältnis zu der Gesamtperiodenlänge immer kürzer wird. Wenn man also wenn man den Formanten behalten will, als solcher, was er ist, mit dem Glissando, dann muss man das P entsprechend mitverlängern, sodass das Verhältnis zwischen den beiden, zwischen P und N, immer das gleiche bleibt. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Summe, also die Gesamtperiodenlänge gleich lassen und innerhalb dieser Periodenlänge jetzt einfach dieser Sinus Quadrat in seiner Dauer, in der Größe P verändern und hin und her schieben. Und dann kriege ich bei gleicher Grundfrequenz eine Verschiebung im Verbandglied. Und wenn es kann selbst passieren, dass P größer wird als M, also hier drüber hinausgeht, und dann gibt es allerlei wahrscheinlich undefinierte Randerscheinungen, die man dann vielleicht vermeiden sollte. Ja.
Kann man die Amplitude auch ansteigen lassen?
Also ja, natürlich. Ja, bis zu einem Maximum. Ich kann ganz klein anfangen, mit 0 beginnen. Und das sind einfach freie Zahlengrößen. Und C-Sound ist besonders bequem, weil man da solche Verlaufskurven definieren kann. Sehr einfach, nur lineare Funktionen, die von irgendeinem Grenzwert zum anderen laufen und dann den gesamten Prozess sich anpassen an die gesamte Dauer eines Prozesses und die modulieren, also beispielsweise die Lautstärke oder die Dauer P oder L oder was immer man damit steuern will. Ja.
Hat C-Sound so einen Rosengenerator? Oder muss man den sozusagen selbst nachbauen?
Gibt es so einen? Ich wüsste nicht, dass man Rosengeneratoren im Laden kaufen kann.
Nein, ich meine, ob es ein C-Sound-Objekt gibt fürs Bosin-Synthese.
Ja, da habe ich mich, darüber habe ich auch nachgedacht heute Nacht, als mir das einfiel, diese Frage. Soviel ich weiß, nicht. Sie kennen wahrscheinlich das dicke C-Sound-Buch?
Ja, ich weiß, dass es das gibt. Also ich kenne es nicht auswendig.
Wie heißt der Autor gleich? Das ist 30 Minuten, weiß ich jetzt mir nicht ein. Das ist so ein Buch, ein schwarzer Einband. Das heißt, das C-Sound-Buch, aber ich kenne es nur auf Englisch, es gibt es wahrscheinlich auch nur auf Englisch. Die Hauptstelle hier in Europa, jedenfalls, die sich um C-Sound kümmert, ist jetzt in Bad in einer mathematischen Fakultät. Und da werden diese Dinge auch. Und in diesem C-Sound-Buch habe ich, soweit ich mich erinnere, ich habe es nicht oft noch gelesen, aber doch jedenfalls gut durchgeblättert, das Wort Rosin nicht gesehen. Und da sind sehr viele mathematische Funktionen, die bereits vorbereitet sind für allerlei Zwecke. Einfache Sinus von Sinusstellen bis hin zu allerlei komplizierteren mathematischen Funktionen für allerlei Anwendungsgebiete. Und da könnte man genauso gut natürlich auch ein Rosin-Signal drin unterbringen, in 1024 oder Speicherplätzen oder so etwas. Und es dann einfach anrufen mit den entsprechenden Parametern, die es braucht. Und die Parameter kann man ja dann in dem Programm laufend nach Belieben ändern. Das müsste eigentlich eine ganz elegante Methode sein, um bestimmte Fälle heranzukommen. Ja, dann könnte man sogar so weit gehen, sowas auch doppelt auszuführen oder etwa in die Richtung von Tegi vorstoßen. Aber dann geht es eigentlich nicht mehr so sehr um Musikform, sondern tatsächlich um die Simulation von Sprache. Aber gut, warum nicht? Jetzt gucke ich mal eben, wo wir eben gucken. Jetzt haben wir 10 Minuten nach 3, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde beschäftigt. Und ich hatte gemeint, wir sollten eventuell diese Zusammenkünfte dann in zwei Teile teilen, für den Fall, dass wir irgendetwas zusammen noch mit Projekt 1 veranstalten wollen. Wenn es dazu Anlass gibt, dann könnten wir jetzt den Rest unserer Zeit dazu benutzen, sonst erzähle ich Ihnen was anderes.
Noch nicht so konkret,
weil
das
oder eher ganz einfach gefragt, hat jemand konkret irgendetwas mitzuteilen, vorzutragen oder noch zu fragen? Nicht? Im Augenblick?
Zu Projekt 1 jetzt. Zu Projekt 1 jetzt, oder? In Bezug zu Projekt 1.
Ja, ich meine, hat das Erfolge gebracht?
Ja, also ich finde es erfolglos, überhaupt das zum Laufen zu bringen. Auf meinem komme ich wieder zu Hause. Aber das kriege ich schon auf jeden Fall. Das brauchst du nicht laufen, wenn du es
abgenommen hast. Naja, ich meine, wenn es Probleme gibt, die wir gemeinsam im Gespräch eventuell auflösen können, Tipps oder sonst was, sollten wir die Gelegenheit wahrnehmen.
Ich würde auch noch mal interessieren, ob Sie den Source Code noch mal mitbringen könnten. Also ich würde mich einfach mal interessieren, wie das so.
Ich habe ihn jetzt die letzten zwei Mal bei mir gehabt, also heute zu Hause, weil ich dachte, ob wir brauchen ihn ja doch nicht. Ich habe ihn abgedruckt, das ist doch mehr als ich dachte, das ist schon Buch geworden. Naja, es geht ja nicht darum, jetzt die Woche für Woche zu studieren, sondern einfach um zu sehen, wie so insgesamt aussieht und was alles so braucht. Naja, ich meine, viel Source-Text ist natürlich einfach nötig, um zu beschreiben, was passiert, wenn man auf irgendeinen Fehlstart klickt oder so. Ne? Das sagt uns leider nicht so viel, aber manche kommen natürlich Stücke Code dahinter. Je nachdem. Ja, dann haben wir uns jetzt über Output unterhalten, über die Verteilung zu diesem Beruf auf Generatoren. Das ist inzwischen in der gegenwärtigen Projekt 1 Version weggefallen. Es gab mal eine Version, die hieß DR1XM für Extended, was M bedeutete, weiß ich schon nicht mehr. Modified, ja, das war es. Und da waren alle diese Schäfte drin, also die Verteilung auf 6 Spuren, sodass man auf diese Weise dann auch so etwas wie eine Polyphonie erzeugen könnte. Das heißt, das Klänge sich überlagern anstelle der sogenannten Horizontalisierung, über die ich nun ausführlich gesprochen habe, die aber eigentlich dem Komponist am Schreibtisch vorbehalten waren. Es gab keine Instanz, sondern keine Option im Computerprogramm, die das bereits getan hätte. Da das inzwischen realisiert ist, und das haben wir uns ja auch zusammen angeguckt, und können da gleich nochmal drauf gucken, das macht mich hier schon im Computer, glaube ich, ist das die elegantere Lösung im Augenblick, als diese etwas krude Lösung damals mit diesen 6 Kanälen, in denen zunächst mal die Klänge gespeichert wurden. Oder angesiedelt oder was weiß ich, markiert wurden, um dafür zu sorgen, dass man eine gewisse Kontrolle über die Dauern hat. Nur, dass damals natürlich diese Dauernregelung sämtliche Akkordtöne betraf. Was ich jetzt zur Horizontalisierung nenne, können Sie ja als Benutzer des Programms abhängig machen, entweder vom Instrument oder von der Akkordgröße oder von Dauer, von der Zeitdauer oder auch selbst 2 oder 3 davon gleichzeitig. Das ging damals nicht, es betraf eben einfach alles oder man hatte nichts. Gut, ja, gibt es sonst? Ja, bitteschön.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist in Projekt 1 die Zufallsoperationen sind enorm einfach gleichverteilte Zufallsoperationen innerhalb eines Kontingents an möglichen Ereignissen sozusagen. Ja. Haben Sie ein anderes Programm oder ein anderes Projekt mit anderen statistischen Verfahren?
Nein, deshalb nicht, weil sich hier in diesem Falle die Zufallsauswahl auf außerordentlich kleine Reservoire beschränkt. Also 12 ist ungefähr schon das Maximum mit einer 12-Tonreihe und meistens sind es sogar weniger Elemente, unter denen ich jeweils entscheiden muss. Und da wirken sich irgendwelche komplizierten also Verteilungsformeln nicht aus. Letztendlich geht es darum, wenn ich, sagen wir mal, zwischen 3 Elementen wähle, dass meine Zufallsfunktion dafür sorgt, dass die auf die Dauer ungefähr gleichmäßig verteilt herauskommen.
Weil das Interessante ist ja bei statistischen Verfahren, dass man genommen sehr, sehr lange Zeiträume auch strukturieren könnte.
Ja.
Mit wenig sozusagen Parametern.
Mhm.
Weil Statistiker erst dann wirklich, oder diese Verteilung ja eigentlich dann erst zum Tragen kommen, wenn man eine sehr große Zahl von Ereignissen berechnet. Und bei diesem Output-Stück fand ich doch ein bisschen, da fehlt für mich so ein bisschen so die Gesamtform war für mich, also es war für mich sehr gleichförmig über die gesamte Dauer des Stückes hinweg. Deswegen würde mich schon interessieren, ob es da irgendwie noch Möglichkeiten gibt, diese Gesamtsteuerung.
Ja, die Verteilung von der Dauerverteilung über das Stück wäre schon sehr einfach dadurch verändert, dass man zumindest in den einzelnen Abschnitten die Dauerntabelle verändert. Ich hab die gleiche Dauerntabelle die ganze Zeit verwendet, sodass die Auswahl immer die gleiche war zwischen den zur Verfügung stehenden Zeitdauern. Und dadurch, dass die Klänge auch noch nach diesem Kanalprinzip auch noch verlängert wurden, gibt es auch eigentlich kaum kurze Töne, sondern alles ist in die Länge gezogen, überlagert sich gegenseitig. Mir ging es eigentlich darum, zu sehen, wie sich bestimmte Klangfarben und so weiter dann miteinander mischen, aber nicht um interessantere rhythmische Strukturen zu erzeugen. Da hätte man ganz andere, einfach andere Dauertabellen genommen und die Auswahlfunktion, die ja Projekt 1 bietet, entsprechend angepasst, angewendet. Ich glaube nicht, dass man dass man da bei Abhängigkeit gerät von der jeweiligen Verteilungsfunktion von Zufallswerten. Dafür ist die Anzahl der Werte, die jeweils in einem gewissen Strukturbereich des Stückes in Frage kommt, denn doch zu klein. Es ist eben keine Statistik in dem Sinne. Bei Xenakis wäre das ein ganz anderes Problem gewesen. Aber meine Programme, dies hier beruht auf andersartigen Voraussetzungen, auf einer Voraussetzung, die eigentlich nur geringfügig abweicht von den Voraussetzungen eines Komponisten, der einfach ohne Computer arbeitet und auch dafür sorgt, dass seine Werte nicht immer gleich sind, sondern ein bisschen verschieden sind. Hier wird das formalisiert dadurch, dass ein einfacher Zufallsgenerator einfach seine Random-Funktion, die man eigentlich in jedem Compiler zur Verfügung hat, angerufen wird. Und wenn es darum, und vor allem geht es ja bei mir auch häufig darum, dass Wiederholungen ausgeschlossen werden sollen, beziehungsweise dafür gesorgt werden soll, dass die Werte auch einen anständigen Abstand voneinander haben. Wenn ich einfach nur Zufallswerte nehme, die liegen möglicherweise so dicht beieinander, dass ich sie gar nicht unterscheiden kann. Also ich muss doch alles auswählen, was ich nicht brauchen kann, sodass von den Tausenden und Millionen Zufallswerten, die ich hätte, ich vielleicht plus 10 brauche. Und die müssen schön deutlich unterschieden sein in dem Zahlenbereich, in dem ich gerade arbeite. Und dann macht es nicht sehr viel aus, auf diese Umhülle, diese Zufallskurve, die dann ungefähr die Verteilung beschreibt, ob die ein bisschen so rum oder ein bisschen so rum aussieht, weil eben die statistischen Eigenschaften solcher Verteilungsfunktionen hier überhaupt nicht zu Zuge kommen. Mhm. Aber mit Projekt 1, und das ist ein sehr guter Einwand, kann man natürlich eine außerordentlich aufregende rhythmische Struktur erzeugen, aber das habe ich damals bloß nicht gemacht. Insofern ist es kein gutes Beispiel, das sagte ich vorhin schon, für die Möglichkeiten, die Projekt 1 bietet. Zumal auch hier tatsächlich die Möglichkeit der Horizontalisierung völlig wegfällt. Das tat ja dieses Verteilungssystem über die X-Kanäle gerade nicht. Und die Horizontalisierung, die ich jetzt eingebaut habe, die würde das ja tun, sodass ich beispielsweise innerhalb einer relativ kurzen Zeit 6 Akkordtöne abspielen kann, über den zur Verfügung stehenden Zeitraum oder meinetwegen noch den nächsten Einsatzabstand mitgenommen oder noch einen im Ring. Das gibt dann eine ganz andere rhythmische Verteilung, als es jetzt der Fall war. Sollen wir dann das weitere Gespräch über Projekt 1 im Augenblick auch vertagen auf einen Moment, wo Ihrerseits etwas ein direkter Anlass gegeben ist? Denn ich glaube nicht, dass es viel Sinn hat, etwas von dem nochmal zu wiederholen, was ich nun schon, glaube ich, zweimal vorgetragen habe. Weil Sie müssen sagen, dafür bin ich hier. In dem Fall würde ich mit meinem normalen Programm insofern fortfahren, als ich Ihnen Stücke zeigen will, die mit Projekt 1 tatsächlich komponiert sind. Und also nicht im Sinne von Output, wo ich ja gleich sagte, es ist damit nicht eigentlich komponiert, sondern im Zuge einer Vorbereitung von Klangbeispielen entstanden, und ich habe das einfach so als Ganzes übernommen, weil ich dachte, dann kann man mehrere Sachen demonstrieren. Einerseits ein bisschen was Projekt 1 tut, obwohl es schon, wie wir gerade gesehen haben, da nicht das beste Beispiel dafür ist. Und auf der anderen Seite für die Klanggestaltung, die aber auch dann ganz und gar tatsächlich auf diese schlichten Bosengeneratoren zurückzuführen ist. Wenn Sie, ja, ich würde doch sagen, ich habe jetzt aus dem Internet ganz kurz, habe ich das jetzt hier wieder reingetan oder bin ich rumgeschleppt? Ich habe rumgeschleppt. Habe ich mir eine Seite, Sie haben alle diese Unterlagen darüber zu Hause gelassen in Holland. Ich habe hier nur gerade so eben Kohärenzsyntheseverfahren Bosien. Das fand ich im Internet, da finden wir auch so eine kleine Grafik drin von diesem Signals, was ich Ihnen gerade angeschrieben habe, wobei auch darauf hingewiesen ist, die akustischen Eigenschaften hingewiesen wird, die dadurch erzeugt werden, was also Grundton oder was Klangfarbe, was Formantbereich und so weiter betrifft. Aber das kann man natürlich eine ganze Menge aus dem Internet holen, die sind so kleine Auszüge aus irgendwelchen Publikationen, die dann mal ins Netz gestellt worden sind. Wenn ich jetzt was weiterhin Ihnen was zeigen soll aus dem, was mit dem Projekt 1 geschehen ist, dann möchte ich gerne eingehen auf einen Zyklus, den ich mit Projekt 1 gemacht habe. Das ist zwar im Bereich der Instrumentalmusik, aber gewisse grundsätzliche Dinge lassen sich natürlich auf andere Klangformen ebenso beziehen. Eine Zyklus unter dem Titel Segmente. Ja, wenn ich mir das genau überlege, dann hätte ich eigentlich Sektoren sagen müssen. Wenn Sie sich noch aus der Schulzeit erinnern, was der Unterschied zwischen einem Kreissektor und einem Kreissegment ist, dann habe ich Ihnen jedenfalls einen Hinweis gegeben. Es ist so, ich müsste das vielleicht ein klein bisschen erläutern. Als ich Projekt 1 konzipierte, hatte ich das die Schwierigkeit, mir vorzustellen oder überhaupt einen Plan zu machen, was soll man programmieren. Ich habe darüber bereits berichtet, ich werde es jetzt nicht wiederholen, nur noch einmal darauf hinweisen, dass ich irgendeine Art von Grundsubstanz brauchte, eine Grundfläche oder eine Hypothese oder wie immer Sie es nennen wollen, auf dem man dann ein ganzes Gebäude von Varianten und Variationen dann errichten kann. Und das war für mich damals einfach der Gegensatz zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Vorgängen. Als eine Art von Hilfsvorstellung. Die Musik erschöpft sich nicht darin, aber ich kann mir schon, weil es gibt eine Menge Musik, wo es das nicht gibt, die grundsätzlich regelmäßig ist. Und es gibt Musikstücke, die ist grundsätzlich unregelmäßig, aber die meiste Musik doch enthält sowohl das eine als auch das andere. Und man kann mit diesen Größen, mit diesen Begriffen, doch musikalische Formteile sehr schön voneinander differenzieren. Das war also erstmal die Grundannahme. Dann die zweite Grundannahme war die Parameter, die man dafür benutzen könnte, um innerhalb dieser Grundannahme zu beschreiben. So dass man also Instrumente wiederholen kann, dann spielt dasselbe Instrument für eine ganze Zeit. Oder die Instrumente wechseln sehr rasch. Das kann man vor allem gut brauchen, natürlich in einem größeren Ensemble. Oder wenn man auf einem denselben Instrument eine ganze Reihe verschiedener Spielarten voneinander unterscheiden will. Na, und dann geht das durch die anderen Parameter, durch die Zeitparameter, durch den Harmonikparameter, die Lautstärkeparameter schließlich, die dann alle in diesem Begriffsrahmen entwickelt worden sind. Um überhaupt auf diese Entwicklung zu kommen, muss ich mir doch irgendwie so etwas wie ein Musikstück vorstellen, denn wie soll ich sonst entscheiden, was man braucht? Jedenfalls bin ich nicht gewöhnt, mir musikalische Begrenzungen, Bedingungen, Verbote oder Gebote vorzustellen, ohne dass ich weiß, wozu sie sein sollen. Also irgendwo die Vorstellung, sagen wir mal, der Vorstellungsrahmen eines möglichen Stückes, was ich komponieren könnte, war schon da. Aber gerade dieses Stück natürlich konnte ich nicht programmieren, denn es sollte ja ein Programm werden und kein Stück. Ich weiß nicht, wie andere Autoren mit diesem Problem umgehen. Jedenfalls, ich habe das auf diese Weise zu lösen versucht, dass ich dieses kompositorische Modell versucht habe zu verallgemeinern, sodass es insgesamt, also die Mächtigkeit des Programms sehr viel weiter reicht als die Grundvorstellung, die ich hatte, als ich die ersten Pläne dazu auf Papier warf. Natürlich ist es so, dass doch eine enge Verbindung besteht zwischen der Vorstellung, die man sich macht von einem Stück, was mit diesem Programm komponiert werden könnte, und den Tausenden und Abertausenden von Stücken, die damit auch noch gemacht werden können. Am genauesten weiß man natürlich da Bescheid, wo man auch das Stück selbst noch eventuell komponiert hätte. Und was darüber hinausgeht, in der Verallgemeinerung, das rückt natürlich vom eigenen Vorstellungsvermögen auch ein kleines bisschen weiter weg. Das sind einfach die Konsequenzen, die sich aus irgendeinem Ansatz ergehen. Den Ansatz kennt man. Über die Konsequenzen versucht man, sich im Klaren zu werden. Manchmal ist das absolut nötig, wenn sonst Gefahr droht. Wenn keine Gefahr droht, dann können an die Konsequenzen ja vielleicht nicht kümmern. Da wird man später schon fertig werden oder die Grenzen irgendwann mal kennenlernen. Jedenfalls, diese Umstände sind mir sehr bewusst geworden, als ich anfing, mit diesem Programm verschiedene Stücke zu komponieren. Denn ich merkte schon, dass wenn ich von meinen Grundannahmen abwich, also das Programm nicht genau in der Weise benutze, wie es eigentlich in der Default-Situation gegeben ist, dass ich dann in Situationen geriet, von denen ich mich dann schon fragte, ob ich sie wohl würde haben wollen, ob sie überhaupt noch in das ursprüngliche Konzept passen. Eben weil das Konzept seine eigene konsequenzlogische Erweiterung kennt, gibt es diese Spanne, diesen Abstand in das Ungewisse hinein. Na gut, um eine lange Geschichte kurz zu machen, es gibt, wenn ich das Programm heute sehe, sagen wir mal den innersten Kern des Programmes, wo ich genau Bescheid weiß, der mit dem übereinstimmt, was ich ursprünglich mal geplant und dann als Algorithmus formalisiert habe. Und es gibt darüber hinaus einen enormen Umfang möglicher Konstellationen, die wirklich im Nebel verschwinden. Denn ich kann natürlich alles maßlos übertreiben, also genau das Gegenteil von dem eigentlich programmieren, wofür das Programm eigentlich gedacht war, sozusagen. Dann kommt man in ein Gebiet hinein, was möglicherweise außerordentlich spannend ist, was immer noch von den Grundkonstellationen des Programms abhängt, worüber ich mir aber von vornherein ästhetisch gesehen, also als Komponist und als Strukturmacher, keine Rechenschaft habe ablegen können. So, das wollte ich jetzt etwas systematisch erforschen und gucken, was passiert eigentlich auf dem gesamten Gebiet, was ich jetzt mit Projekt 1 beschreiben lässt. Das heißt, indem ich nicht nur die Punkte berühre, die in meiner Grundkonzeption vorhanden sind, sondern dass, indem ich auch an die Punkte gehe, die zwar drin sind, aber die nicht in jeder Konstellation für mich gleich sinnvoll zu sein schienen. Versuche vielleicht, wie könnte man das konkretisieren? Was soll man sich darunter vorstellen? Man kann sich darunter vorstellen, beispielsweise, dass das Extreme erreicht werden, dass ein bestimmter Parameter nicht nur ein extremes Datum hat, ein Eingabedatum, was außerordentlich weit von dem entfernt liegt, was ich ursprünglich dachte, extrem kurz oder extrem lang beispielsweise, oder extrem hoch oder extrem tief, sondern auch, dass in einem anderen Parameter ein anderes Extrem gleichzeitig erreicht wird. In solchen Extremen ist das Programm nicht angelegt. Es ist angelegt, wie ich öfter betont habe, als Vermittlung zwischen den unterschiedlichen, zwischen seinen Extremen und als Vermittlung zwischen der Grundannahme der Verteilung zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen. Jetzt habe ich mir das ganze Programmfeld, also die Möglichkeiten dieses Programmes vorgestellt, wie ein Kuchen, also eine runde Fläche, in der alle diese Dinge verteilt sind. Wenn ich mich jetzt, das hat einen Kern, ein Zentrum. Das Zentrum ist gewissermaßen dasjenige, wo ich mich am besten auskenne, wo das Programm seine eigenen Ursprünge hat, wo meine ästhetischen Vorstellungen mir ganz direkt zur Seite gestanden haben beim Entwurf des Programms. Das ist der innerste Kern. Und solange ich mich da aufhalte, weiß ich Bescheid, solange kann ich die Garantie sozusagen übernehmen, dass das Programm tut, was ich jeweils von ihm erwartet habe und kann dafür auch gewissermaßen mein Hals ins Feuer legen. Jedenfalls bin ich da einigermaßen zu Hause. Was den äußersten Kreis anbetrifft, wo also überall Extremwerte erreicht werden, die seinerzeit nicht eigentlich hier vor Augen standen, sondern eigentlich als Konsequenz natürlich nicht ausgeschlossen werden konnten, da weiß ich am wenigsten Bescheid. Da muss ich sagen, da kann ich für nichts garantieren, das Programm garantiert für nichts, wenn ein Komponist den Vorzug an solche extreme Situationen gibt, dann muss er sehen, wie er selber damit fertig wird. Ich habe damit nichts zu tun, um es mal ganz krass auszudrücken. Jetzt habe ich also diese Art von Kuchen, jetzt kann ich diesem Kuchen einen Weg beschreiben für irgendeinen Parameter, der sich jetzt schlangenförmig auf dieser Fläche hin und her bewegt und auf diese Weise sowohl den Kern berührt, als auch zuweilen den äußersten Rand berührt, aber auch natürlich sehr häufig in der Mitte sich aufhält. Einen solchen Schlängelweg durch diese Achtlandschaft habe ich dann für alle zur Verfügung stehenden Parameter gemacht, in einer Weise, dass sie sich häufig kreuzen, dass sie auch mal parallel laufen, dass jeder Parameter die gleiche Chance hat, sowohl die innere Grenze zu erreichen, als auch die Außengrenze zu berühren. Sie halten sich vielfach auch im Mittelfeld auf. Es kann vorkommen, dass mehrere Parameter gleichzeitig extreme Situationen berühren. Ich glaube auch, die Frequenz, mit der diese Kurvenbahn durch dieses Feld läuft, einmal herum, ist, glaube ich, auch nicht für jeden Parameter die gleiche. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber das sind auch Details, die jetzt hier weiter nicht so Rolle spielen, keine Rolle spielen. So, nachdem ich diesen ganzen Kreis einmal in dieser Weise eingeteilt und artikuliert hatte, dachte ich mir, ich könnte jetzt dieses runde Feld, also diese Torte, in lauter Tortenstücke schneiden. Und immer wenn ich so ein Tortenstück rausschneide, dann kriege ich in diesem Augenblick ein ganz kleines Stückchen Verlaufskurve für jeden einzelnen Parameter. Okay. Ich habe damals bestimmte Zahlen zueinander in Verbindung gebracht und ich brauchte dafür ein kleines gemeinsames Vielfache und das war 105. Auf diese Weise habe ich insgesamt diese Torte in 105 Teile geteilt. Das schien mir sinnvoll, das geht in jeder Beziehung gut auf. Ja, irgendwie müssen die Wege ineinander aufgehen. Also das gab also 105, das hätte genauso eine andere Zahl sein können, das spielt keine Rolle. Und dann wollte ich diese 105 Segmente, also Sektoren hätte ich eigentlich sagen müssen, wenn ich mich recht erinnere an mein Geometriebericht, sollten dann instrumentiert werden, auch für die Instrumentation, das heißt für die Interpretation der Instrumentziffern, die am linken Rand der Partitur stehen. Auch dafür gab es eine solche Verlaufskurve, sodass ein gewisses Instrument anfangen, dann tritt ein Instrument hinzu, dann fallen mal wieder Instrumente weg, ein anderes Instrument kommt hinzu, sodass insgesamt, sagen wir mal, sowohl Schlaginstrumente, zumindest mit bestimmter Tonhöhe, so wie bei dem Klavier oder Xylophon und dergleichen, drin vorkommen können, Streichinstrumente, Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente, sodass irgendwann die Sache sich herausweitet zu einem ganzen Orchester, aber auch dann wieder zurück zu kleineren Besetzungen, bis hin zu Solostücken. Sodass also eigentlich eine Art von experimentellem Opus zustande kam, besteht aus diesen 105 Segmenten. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein einzelnes Segment, wie lange macht das dauern, sagen wir mal 2 Minuten oder dergleichen, das waren in der Tat kurze Stücke, dann kommt man immer noch 210 Minuten und das ist eine ziemliche Dauer für ein Konzert und das war auch nie der Sinn der Sache, jetzt alle 150 Meter hintereinander zu spielen. Ich habe sie damals alle produziert in einem Zuge und schön in Ordner eingeheftet, die Computerabdrucke, Ausdrucke. Und in den Schrank gestellt, in der Hoffnung, dass ich dann sehr mal Zeit finden würde, die Segmente alle zu instrumentieren, sodass es dann einfach eine Serie von Stücken gibt, aus denen man dann wählen kann, die man dann zusammenstellen kann zu irgendwelchen Kompositionen. Nicht in erster Linie, um eine Massenproduktion von solchen Instrumentalstücken zu machen, sondern um dieses Gelände systematisch zu erforschen und daraus Konsequenzen zu ziehen für eine eventuelle Weiterarbeit an dem Programm oder für das Schreiben neuer Programme und dergleichen. Es ging mir eigentlich eher um die Erkenntnis, die man daraus gewinnt, als um das tatsächliche Vorhandensein von Stücken. Jetzt ist die Zeit nie so günstig gewesen, dass ich alle 150 Segmente hätte instrumentieren können. Ich habe nur eine relativ kleine Anzahl und die habe ich dann jeweils zu Gruppen zusammengefasst. Jetzt erinnern Sie sich doch an das Projekt 1 Format, das im Default-Zustand 7 Sektionen eingestellt sind. Um diese 7 verschiedenen regelmäßig Unregelmäßigkeitsgrößen einmal für jeden Parameter präsentieren zu können. Und insofern hatte ich auch die Neigung, und aus diesen 105, und Sie werden gemerkt haben, dass 150 7 teilweise, kleine Pakete zusammenzufassen von jeweils 7 Stücken, die dann hintereinander, also 7 Tortenstücke hintereinander, sodass man einen durchgehenden, zusammenhängenden Ablauf hat. Im Grunde genommen kann man natürlich genauso gut aus allen Ecken jeweils so ein Stück nehmen und zusammensetzen. Es müssen auch nicht 7 sein, es können auch 3 sein oder 25 sein. Nur kriegt man dann wahrscheinlich Besetzungsschwierigkeiten, weil überall dann wieder andere Instrumente nötig sind, die dann bloß für kurze Zeit zu spielen haben und sonst nicht mehr. Aber auch solche aufführungstechnischen Probleme habe ich nicht berührt, weil auch das außerhalb eigentlich mal eine Absicht gab. Was ich jetzt mache, ist, ich spiele Ihnen jetzt mal ein so ein Beispiel vor. Das ist tatsächlich das Erste, was ich damals herausgegriffen habe. Ich will gucken, ob ich Ihnen eine Jahreszahl dazu geben kann. Und zwar einfach für Klavier. Das ist die einfachste Konstellation gewissermaßen. Das ist dann von 1982. Das war ich habe das als Projekt seinerzeit bei uns in unserem Institut dann ausgeführt und mich also eine Reihe von Jahren ausschließlich damit beschäftigt und in der Zeit sind eigentlich auch die verschiedenen Versionen entstanden, die ich im Augenblick habe. Dieses Klavierstück dauert also insgesamt ungefähr 10 Minuten, enthält 7 solche Sektionen. Genau welche Verlaufskurve in diesem Augenblick zugekommen, kann ich Ihnen auswendig nicht sagen. Ich habe das Schema nicht bei mir. Ich habe es zu Hause gelassen. Ich kann nicht alles mitnehmen und ahnt nicht vorher, was man alles braucht. Das ist vielleicht aber auch nicht so wichtig. Es geht eigentlich eher darum, um mir ein Beispiel zu geben, wie mit Hilfe dieses Programmes kleine Stücke Musik komponiert werden. Einerseits unter Ausnutzung der Programmiermöglichkeiten, die hier sehr systematisch angewendet worden sind, wobei mit Programmieren ich das Formulieren von Eingabedaten nenne und nicht etwa den Code des Programmes, den es ja schon gibt. Und zweitens auch unter Ausnutzung der Freiheiten, die der Komponist nachträglich hat, wenn das Stück einmal im Druck vorliegt, also als Zahlentabelle, und man nach den Vorstellungen, mit denen man das Programm geschrieben hat und mit denen man die Eingaben gegeben hat, und mit diesen Vorstellungen jetzt auch die Resultate so in einer, in diesem Fall Klavierpartitur anordnet, dass die Daten eine sinnvolle musikalische Verbindung haben. Diese sinnvolle Verbindung haben sie natürlich theoretisch längst, durch das algorithmische Gerüst dahinter, was ja auf nichts anderes hinzielt, als Daten in einer sinnvollen Weise in Verbindung zu bringen. Nur muss ich hier sagen, was hier unter Sinn zu verstehen ist, ist eigentlich mehr eine angenäherte Größe. Jedes einzelne Element hat potenziell Sinn. Es ist so formuliert, und der Zusammenhang solcher Elemente, Down-Elemente, Tone-Elemente und so weiter, ist so formuliert, dass sie alle sozusagen sinnträchtig sind. Aber das heißt aber, dass sie nach mehreren Richtungen hin eventuell noch ausgelegt werden können, und man muss dann diejenigen wählen, die am besten zueinander passen. Das sieht jetzt beinahe so aus, als wenn wirklich das ganze Programm davon abhängt, dass hinterher ein geschickter Komponist kommt, der genau diese kleinen Sinnesmöglichkeiten da herausholt und damit eine Verbindung bringt. So ganz so ist es nicht. Vieles liegt mehr oder weniger sozusagen deutlich auf dem Tisch in Form der Partiturtabelle. Nur scheint es doch sinnvoll zu sein, sich diese Partiturtabelle vorher gut anzugucken, denn was der Computer tatsächlich mit den Eingabedaten macht, das weiß man ja nicht, weil eben doch sehr viele Zufallseinflüsse da vorhanden sind. Ja.
Diese ganze Schale bildet also den Rahmen des Stückes. Und innerhalb dessen ist es irgendwie miteinander verbunden und sinnträchtig und hat irgendwie, naja, ist halt der Inhalt, das Stück. Wäre es jetzt möglich, einzelne Scheibchen, Sektoren parallel zu spielen, gleichzeitig?
Nein, eigentlich nicht.
Warum nicht?
Dieses Stück ist nicht für Cage. damit will ich nicht mal einen Witz machen, denn ganz ernsthaft, das ist ja tatsächlich mir erlebt, liest er, und das gehört sogar in seine Philosophie, dass verschiedene Stücke von ihm gleichzeitig abgespielt werden. Da ist es konzeptionell vorgedacht sozusagen. Das ist hier nicht der Fall. Das würde weder was hinsichtlich der Dauer noch der Takteinteilung noch der Tonhöhenverteilung der Harmonik würde das zusammenpassen. Ja, das ist nicht. Es ist übrigens so, dieses Ganze, dieser Kuchen, der ich das hatte, diese große Scheibe, die enthält nicht ein Stück, sondern einfach diese ganze Serie von 105 möglichen kleinen Abschnitten. Und was man dann also jeweils in so einem Tochterstückchen, in so einem Sektor oder Segment davor findet, ist eine bestimmte, eine typische Kombination von Daten, die in den nächsten Tochterstückchen dann ihre Fortsetzung findet und den nächsten wieder. Wenn man dagegen Sprünge macht, dann schließen die einzelnen kleinen Verlaufsstücke, also die Daten, nicht eigentlich aneinander an. Das ist aber auch nicht nötig. Das ist genauso gut, als wenn man aus einem Glissando hier und da ein Stück rausschneidet, dann kriegt man eben verschiedene Tonhöhen, und wenn man sie in der richtigen Reihenfolge zusammensetzt, dann ist es ein Glissando. Und anders ist es keins. Was nicht heißt, dass es nicht eben schön wäre oder vielleicht sogar noch aufregender. Also insofern kann man tatsächlich mit der Anordnung solcher kleinen Stückchen spielen, aber von mir aus zunächst mal, um aufführbare Stücke zu haben, mit einer in sich kleinen geschlossenen Besetzung, mit der gleichen Besetzung, habe ich eben immer beieinander liegende Segmente aus diesem Total von 105 herausgenommen. Das wird das Ding. Dann wollen wir mal gucken. Das sind also die ersten von 1 bis, ich weiß nicht, ob das hier ist. Ja, es ist hier. Das ist von 1 bis 7. Nee, von 25 bis 31. Nein, ich muss anders sagen. Ich habe hier für jedes Segment einen eigenen Eingabewert gehabt. Also nicht mehr als ein Segment, was sage ich da, Segment? Sektion. Nicht als mehr als eine Sektion gleichzeitig produziert. Wir haben gesehen, im Default-System gibt es jeweils 7 Sektionen, man kann das erweitern bis zu 15. Hier habe ich jede Sektion einzeln für ein Segment auch eine Sektion produziert und nicht nur und auch für jede einzelne Sektion die gesamte Zeitskala verändert. Auch die Zeitskala durchlaufen den gesamten Zyklus von 105 nach einem ganz bestimmten Schema, wodurch auch die internen Zeitverhältnisse sich von einer Sektion zu einer ändern. Also das ist insofern in der Planung ein bisschen aufwendiger gewesen. Schon in diesen ersten 7 unterscheiden sich eben diese 7 auch dadurch, dass die Eingabedaten jeweils ausgewechselt wurden, was man ja nicht machen kann, wenn man mit einem Eingabesatz direkt 7 Sektionen produziert.
Ja. Das ist jetzt ein unabhängiges Programm, unabhängig vom Projekt 1 geschriebenes Programm, speziell für diese Segmente. Oder ist das mit Projekt
1? Nein, das ist ganz normal, das ist das normale Projekt 1. Das ist
Projekt
1. Ja, ja, in einer früheren Fassung, wo es diese Horizontalisierung und solche Sachen, die gab es nicht, das ist eine ältere Fassung. Wie gesagt, dieses Stück ist von 82. Das Einzige, womit ich hier herumgespielt habe, sozusagen, das sind eben die Eingabedaten. Und mit Hilfe der Eingabedaten wird ja letzten Endes das Programm gesteuert, die Art und Weise, welche, wie viel, welche, in welcher Weise gesteuert werden, ob mehr auf Regelmäßigkeit, Unregelmäßigkeit abgehoben wird, ob der Wiederholungscharakter stärker hervorgehoben werden soll und dergleichen. Nur, dass selbst diese Stücke nicht einmal in ihrem Ablauf von vornherein so geplant sind, sondern sich aus dieser gesamten Spaziergang, aus dieser gesamten Beschreibung dieses Geländes ergeben haben, da habe ich die ersten 7 rausgenommen. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass das jetzt so weitergeht. Die nächsten, die jetzt kämen, 8, die habe ich nie gemacht. Es gibt da vorliegende, also mit 99 bis 105 beispielsweise, so ein kleiner Zyklus. Und ich plane immer noch, wenn ich Zeit finde, nochmal wieder so ein paar zu instrumentieren, aber meistens fehlt die Zeit dazu. Und vor allem die ganze Konzeption liegt so weit zurück, dass sie mir vielleicht wohl ein bisschen fremd anmutet. Ich würde das heute schon wieder eigentlich anders machen. Diese Sachen müssen wir aufarbeiten. Insofern kann man das wahrscheinlich unter die unvollendeten Werke rechnen, weil es jedenfalls ist das ja insgesamt kein Werk als solches, aber jedenfalls ein Vorhaben, was vielleicht niemals dazu noch ausgeführt wird. Aber das macht jedenfalls nicht. Ich habe daraus meine Schlüsse gezogen. Da gibt es ja viele, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass der berühmte Gesang der Jüngling von Stockhausen auch ein unvollendetes Werk ist. Das hätte viel weiter, viel länger sein sollen, aber die Uraufführung kam dazwischen. Und auch der, das ist vielleicht ein Grund öfter gewesen, wenn man sich die Geschichte vorstellt, vorzeitig zu beenden. Ja, auch der Text, der doch dem Bedienung entnommen ist, war von Stockhausen noch verlängert worden, denn in die Lobpreisungen, wo allerlei Elemente und Gott selbst und alle Elemente eingezogen sind, in diese Lobpreisung wollte er noch alle seine Freunde aufnehmen. Und all diese Textzeilen, wo also seine Freunde gepriesen werden, die sind dann unter den Tisch gefallen. Die ist als musikhistorisch an.
Das ist interessant, weil ich habe gehört, dass er auf die Frage, warum der Text denn unverständlich ist, oder wie er quasi rechtfertigt, dass der Text
unverständlich ist. Nein, das ist ja die.
Hätte er geantwortet, er setzt es als kollektives Gedankengut voraus.
Das kollektives was?
Als kollektives Gedankengut, was sie mit Text
beinhaltet. Ja, der Inhalt des Textes, ist, ja.
Nur auf die Freunde da.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, ich dachte, Sie wollten auf die Verständlichkeit gerade als solche, aber das verdankt sich natürlich einfach dem seriellen kompositorischen Konzept. Aber das ist wahr, über dieses allgemeine Gedankengut hat er sich in der Weise geäußert. Naja.
Meine Freunde
sind doch kein Freund. Okay, jetzt hier direkt damit weiter fortzufahren, hat wahrscheinlich wenig Sinn, aber wir werden Gelegenheit haben, vielleicht das eine oder andere einfach als praktisches Beispiel und auch vielleicht als Anregung, denn wenn man Resultate von einem solchen Programm hört, dann ist das vielleicht ganz angenehm, weil es den eigenen Zugang ein bisschen schmiert sozusagen, auch wenn man natürlich ganz andersartige Musik damit macht. Aber man sieht jedenfalls, auf welcher Basis ungefähr solche Konzeptionen entwickelt werden können. Also was man etwa bei dem Output, von dem ich ja gleich sagte, das ist die eigentlich mein Stück, das ist ein untergeschobenes Kind. Was man da noch bemängeln könnte, dass eben die Rhythmik eigentlich ein bisschen eintönig ist, das braucht nicht so zu sein. Und dieses Stück beweist wohl, dass da eigentlich, was das betrifft, keine Grenzen sind. Es kann so wirklich groß sein, wie es soll, und es kann also langgezogen und ausgehalten sein, wie die Führung gerade ein Klavier sich nicht besonders gut eignet. Aber mit anderen Klängen kann man sich das gut vorstellen. Jetzt eben eine Frage zur Geschäftsordnung. Wir haben noch eine Woche, jedenfalls bis Weihnachten. Ich bin noch die ganze Woche da. Wie steht es mit Ihnen? Mit welcher 8 Uhr Beteiligung kann ich rechnen?
Wir fahren wir erstmal für den Dienstag und dann für den Freitag. Also am Dienstag, mein Vorschlag, der Dienstag ist ja irgendwie noch eine Woche vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wer da von euch, seid ihr da schon weggegangen? Mein Vorschlag wäre auf jeden Fall am Dienstag uns nochmals treffen.
Ja, am Dienstag gibt es ja auch diese berühmte Weihnachtsfeier.
Und am Freitag, wer ist am Freitag noch da? Also, der wäre am Freitag noch da. Also ist auch lieber gewinnen. Ja, halt ein, zwei Leute vielleicht schon nicht mehr, aber.
Das ist ja eine Prima, dann sehen wir uns eh.
Dann sehen wir uns noch zweimal
vorbei. Ja, aber wer irgendwie Neues dazwischen kommt und der nicht kommen kann, das ist auch kein Unglück. Wir brauchen ja auch diese riesen Schleppen, da jetzt weiterzugehen. Können das ja ein bisschen sinnlich hinschreiben. Sehr gut. Na, dann danke für dieses Mal und bis zum nächsten Dienstag.